Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Einflussreich. Seit 20 Jahren ist Open Source ein fester Begriff in der Softwarebranche. Gefahrenabschätzung. Der Einsatz von offener Software ist nicht ohne Risiko. Alternative. Helios soll ein europäisches Netzwerk für soziale Medien werden. Algorithmen im Alltag. Zweiter Teil. Der Routenplaner. Und das digitale Logbuch Uhren.
Open Source, das ist irgendwie auf der einen Seite ein alter Hut und auf der anderen Seite scheint Open Source Software doch immer noch nicht so richtig angekommen zu sein in den Köpfen vieler Entscheider. Schaut man auf die Tatsachen, dann hat aber Open Source Software eigentlich einen unvergleichlichen Siegeszug angetreten, auch wenn das offene Konzept nicht ohne ist. Was diese Art Software so besonders macht und welche Risiken mit ihr verbunden sind, das ist unser Thema heute im Schwerpunkt. Denn vor 20 Jahren bekam das Kind mit dem Begriff Open Source einen Namen und seitdem ist es auch eine feste Größe in der Branche. Jan Rehm, ganz kurz, was genau ist eigentlich Open Source und wie weit verbreitet ist diese Art von Software?
Lassen Sie uns nicht über Open Source an sich, sondern über FOSS sprechen. Das steht für freie und quelloffene Software. Diese sprachliche Nicklichkeit ist wichtig, denn frei bedeutet vor allem die Freiheit, den Programmcode der Software lesen und verändern zu können und die Software wie auch den Quellcode einfach weitergeben zu dürfen. Anfangs war das Konzept meist noch ziemlich belächelt worden, heute jedoch sind weite Teile der IT-Welt ohne Open Source überhaupt nicht mehr denkbar. So basiert beispielsweise nicht nur die größte Smartphone-Gruppe auf dem in weiten Teilen noch quelloffenen Android und auch nahezu alle wichtigen Webbrowser basieren auf quelloffenen Komponenten. Und wo wir im Web sind, der mit über 85% deutlich überwiegende Teil aller Webserver basiert ebenfalls auf Open Source Software. Und Open Source ist heute beileibe nicht mehr nur Software. Das Prinzip hat auch viele weitere Bereiche der IT, aber auch andere Bereiche teils massiv verändert.
Ja, und wie Open Source andere Bereiche beeinflusst hat, darüber sprechen wir gleich noch. Aber jetzt erst einmal hören wir, wie das Konzept überhaupt entstand und wie es sich entwickelt hat, aber auch, welche Risiken tatsächlich im Einsatz von Open Source Software liegen.
20 Jahre, so alt ist der Begriff Open Source, der ein noch viel älteres Konzept der Softwareentwicklung beschreibt.
Das Konzept von freier Software ist viel älter als der Begriff Open Source und Open Source war im Wesentlichen eine Möglichkeit, das auch den normalen Mann auf der Straße oder auch der normalen Firma irgendwie beizubringen.
Leitet Softwareentwickler Michael Kleinhens seine Geschichte der Open Source Software ein, die er zusammen mit Oliver Zendel im Mai auf der Konferenz Republika in Berlin präsentierte. Der Ursprung von Open Source als Konzept liege um 1980 und sei irgendwie auf Faulheit zurückzuführen. Richard Stallman, damals am renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, tätig, habe sich die Arbeit mit einer kleinen Software erleichtern wollen, die ihm mitteilt, wann seine Druckaufträge abgeschlossen sind. Doch dafür brauchte er Zugang zum Druckertreiber. Er habe jemanden angerufen, der ihm den Code hätte geben können, erzählt Kleinhens, doch der habe geantwortet:
Ich habe den Quellcode, aber da gibt es was Neues, ich habe unterschrieben, ich darf ihn dir nicht geben. Und ich glaube, das war kein spaßiges Telefonat für denjenigen. Also, man muss sich überlegen, das war der auslösende, der Kristallisationsmoment sozusagen der freien Softwarebewegung, ja, dieses Telefonat.
Stallman war wohl sehr verärgert und aus seinem Ärger heraus startete er das GNU-Projekt. Ein Unix-Nachbau, der allerdings im Gegensatz zum Original nicht nur den Programmcode offenlegte, sondern auch von jedem studiert, verändert und weitergegeben werden konnte. 1989 folgte die passende universell einsetzbare Lizenz, die GNU General Public License, kurz GPL. Seitdem erfuhr freie Software mit offenem Quellcode eine wechselvolle und bis heute extrem erfolgreiche Geschichte. Aktuell gibt es nahezu keinen Großkonzern mehr, der nicht in irgendeiner Form Open Source einsetzt. Den Trend hin zu Open Source bestätigt auch Boris Zipot, Senior Security Engineer beim Unternehmen Synopsys. Noch in den 90er Jahren schützte ein großer Teil von Unternehmen ihren Quellcode mit allen Mitteln. Heute bedient man sich an den zahllosen Softwareprojekten.
Jetzt wollen natürlich Firmen Open Source Software einnehmen, um schneller zu sein, um zum Beispiel mit weniger Aufwand die Funktionalitäten zu bekommen, die sie für ihre Software brauchen. Und deshalb hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt auch bis zu 98% verschiedene Komponenten sehen, die in diesen Projekten Open Source sind.
Das fanden Zipot und Kollegen im Rahmen der diesjährigen Synopsis Open Source Sicherheits- und Risikoanalyse heraus. Demnach stieg die Verwendung von Open-Source-Komponenten erneut leicht an. Allerdings ist die Verwendung solches nicht selbstgeschriebenen Codes nicht ohne Risiko. Boris Zipot erklärt:
Bei Open-Source-Risiken sprechen wir meistens über Lizenzrisikos, weil jede Open-Source-Komponente Lizenzen hat, die man einhalten muss. Dann sprechen wir über Sicherheitsrisikos, wo wir über Verwundbarkeit von diesen Open-Source-Komponenten sprechen. Und als letztes Betriebsrisikos. Welche Risikos gehe ich denn ein, wenn ich diese Open-Source-Komponente jetzt benutze?
Die Analyse und die von Boris Zipot genannten Risiken, Jan, die haben Sie sich näher angeschaut. Zuerst angesprochen hat er ja das Lizenzrisiko. Wo ist das Problem?
Ja, das Problem ist, dass die Auswirkungen der Lizenzen, unter denen Software bzw. Softwarekomponenten lizenziert sind, ganz oft unterschätzt werden. So enthält beispielsweise die erwähnte GPL die Pflicht, Veränderungen an GPL-lizenzierten Komponenten zu veröffentlichen, wenn die modifizierte Softwareversion veröffentlicht wird. Das kann kritisch werden, wenn Firmengeheimnisse bzw. schützenswerte Details damit ebenfalls öffentlich würden. Der Kern des Lizenzrisikos: Nutzer von Open-Source-Komponenten sollten die Lizenzen lesen und, ganz wichtig, verstehen und auch berücksichtigen, dass die Komponenten eventuell Abhängigkeiten zu weiteren Komponenten aufweisen, die wiederum unter einer der vielen Open-Source-Lizenzen stehen. Die Analyse zeigt aber, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Lizenzkonflikte leicht zurückgegangen, auch wenn sie auf hohem Niveau bleibt.
Reden wir über Sicherheit von Open Source, da geht es ja meistens um Sicherheitslücken. Ich erinnere mich an katastrophale Einzelfälle wie den Heartbleed-Bug, der die offene SSL-Verschlüsselung massiv schwächte. Wie hat sich denn bei diesem Thema Open Source Software entwickelt?
Natürlich ist auch Open Source Firmware Software nicht vor Programmierfehlern gefeit. Laut Synopsis waren 60% der untersuchten 1200 Codebasen mit Sicherheitslücken behaftet. Das sei aber eine Verbesserung zum Vorjahr, in dem 78% der untersuchten Softwarebestandteile mindestens eine Software-Sicherheitslücke aufwiesen, also 18% mehr. Den Rückgang bestätigt auch mindestens eine weitere Studie, die ich mir angeschaut habe. Interessant ist das Alter der Lücken, das in der aktuellen Untersuchung im Durchschnitt bei 6,6 Jahren lag. Die älteste in einer Open-Source-Komponente gefundene Lücke wurde im FreeBSD-Projekt gefunden und ist 28 Jahre alt und zudem als mit hohem Risiko bewertet.
Im Zusammenhang mit Open-Source wird auch über ein operationelles Risiko gesprochen. Was ist damit gemeint und wie wirkt es sich aus?
Damit bleiben wir im Bereich der Softwarepflege bzw. dem Schließen von Lücken und der Behebung von Fehlern. Wer Open Source einsetzt, der sollte auch ein Monitoring über jegliche eingesetzten Komponenten und deren Abhängigkeiten haben. Denn nur so könne sichergestellt werden, erklärte mir Boris Zipot, dass Patches für Lücken beispielsweise zeitnah angewendet werden. Der Security Engineer rät außerdem dazu, zu beobachten, wie aktiv eine Community hinter einer Komponente sei. Denn letztendlich, das muss klar sein, kann sich ein Unternehmen, das Open Source einsetzt, sich nicht blind auf die Community verlassen, sondern muss bei erkannten Problemen selbst aktiv werden. Das kann man auch positiv sehen, denn so bringt sich ein solches Unternehmen selbst in die Community ein.
Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, das Open-Source-Prinzip bei der Softwareentwicklung, das hat ja auch andere Bereiche beeinflusst und tut es immer noch. Inwiefern?
Ja, bei Open Source geht es ja nicht nur darum, etwas frei zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch um die Zusammenarbeit von vielen an einem einzigen Projekt. Und das hat viele Bereiche beeinflusst. Bestes Beispiel: freies Wissen. Ohne das Zusammentragen dieses freien Wissens und der Zusammenarbeit tausender Freiwilliger wäre zum Beispiel die freie Enzyklopädie Wikipedia heute nicht, was sie ist. Ebenfalls beeinflusst wurden unzählige Bereiche. Das sind zum Beispiel Musik, Daten, Hardware, Bildung und viele weitere. Also man findet es ganz oft, da steht dann irgendwie Open davor, zum Beispiel Open Hardware. Allen gemein ist das kollaborative Arbeiten und das freie zur Verfügung stellen der Ergebnisse.
Das Konzept Open Source ist aus der Softwarebranche nicht mehr wegzudenken. Darüber sprach ich mit Jan Rehm. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF. Forschung.
Der Unmut über die eine riesige Plattform ist manchmal groß, doch wirkliche Alternativen sind kaum in Sicht. Facebook ist und bleibt vorerst der Platzhirsch bei den Kommunikationsplattformen, unbehelligt von lästiger Konkurrenz. Doch eine Reihe von europäischen Forschungsinstitutionen will diesen Zustand ändern. Mit Förderung der Europäischen Union soll Helios entstehen, eine technische Infrastruktur für dezentral organisierte soziale Medien. Mit dabei ist die Universität Passau und Professor Meinhard Schröder hat mir den Ansatz von Helios erklärt.
Also das Helios-Projekt ist ein Projekt zur Entwicklung einer neuen Social-Media-Plattform, also einer Infrastruktur, mit der die Menschen sich vernetzen können und untereinander kommunizieren können.
Es soll eine dezentrale Plattform sein. Was bedeutet das und was soll sie können?
Dezentrale Plattform bedeutet, dass sie auf der Peer-to-Peer-Technologie basiert, anders als jetzt aktuelle soziale Netzwerke, so wie zum Beispiel Facebook, wo wir einen zentralen Akteur haben, der letztlich alles kontrolliert. Hier sollen die Nutzer direkt untereinander interagieren können und das ermöglicht es eben, wenn man diesen zentralen Akteur rauslässt, dass man einen höheren Grad an Privatheit, an Vertrauenswürdigkeit und letztlich auch an Kontrolle über die eigenen Daten sicherstellt.
Auf der anderen Seite ist ja die Tatsache, dass ein zentraler Akteur da ist, auch der Vorteil, dass immer etwas passiert in dieser Plattform, dass klar ist, nach welchen Spielregeln gehandelt wird, dass bestimmte Angebote kreiert werden. Ist das bei einer dezentralen Plattform anders? Wird es darauf ankommen, was die Nutzer selber machen wollen?
Es wird sicherlich stärker darauf ankommen, was die Nutzer selber machen, ja. Wir entwickeln jetzt erstmal nur die eigentliche Plattform und was dann darauf auf dieser Basis für Dienste angeboten werden, das muss man noch sehen. Also es ist ja ein Forschungsprojekt, das über 3 Jahre läuft und wir haben jetzt gewisse Use Cases entwickelt, was man vielleicht damit machen könnte, aber es gibt da auch noch kein abschließendes Szenario, sondern wir schauen, was in den 3 Jahren rauskommt.
Was könnte denn da an Diensten entstehen?
Also wir haben einen starken Fokus auf dem sogenannten Internet der Dinge und setzen sehr darauf, dass man auch lokale Netzwerke ad hoc entstehen lassen kann. Also wenn zum Beispiel mehrere Menschen bei einer bestimmten Veranstaltung sind, dass sie einfach aufgrund der Tatsache, dass sie bei dieser Veranstaltung sind, miteinander schon vernetzt werden könnten. Jeder trägt ja heute ein Mobiltelefon, ein Smartphone mit sich herum und diese Smartphones verfügen im Prinzip über die Technologie, dass sie auch miteinander vernetzt werden können, über Bluetooth, über was auch immer. Das wäre ein Szenario, dass man solche Ad-Hoc-Netzwerke generiert, auch das Internet der Dinge dann einbindet, dass nicht nur die Menschen untereinander agieren können, sondern auch eben bestimmte Dinge. Und insgesamt erhoffen wir uns eben daraus, dass dieses soziale Netzwerk stärker auf die eigentlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet ist, als das vielleicht jetzt bei Facebook ist. Und da geht es mehr darum, dass man tatsächlich das soziale Netzwerk daran ausrichtet, wie Menschen tatsächlich kommunizieren, wie sie interagieren, wo da gewisse Gemeinsamkeiten bestehen auch.
Kommen wir nochmal auf die dezentrale Struktur zurück. Sie haben eben gesagt, ein Vorteil dieser dezentralen Struktur sei auch, dass die Nutzer es stärker in der Hand haben, was mit ihren Daten passiert, wie sie benutzt werden. Können Sie das noch ein bisschen erläutern, warum das so ist?
Ja, also wir haben ja jetzt zum Beispiel bei Facebook oder auch bei anderen sozialen Netzwerken die Situation, dass wir einen zentralen Anbieter haben und man hat ja bei Facebook leider gesehen, dass der Datenschutz da nicht immer so gehandhabt wird, wie sich die Nutzer das vorgestellt haben, auch wie sich das Recht es vorstellt. Und das ist etwas, was bei einem dezentralen Netzwerk natürlich ganz anders wäre, weil jeder immer nur für die Daten verantwortlich ist, die sozusagen auf seinem Endgerät sind. Und da hat man ein höheres Maß an Kontrolle drüber.
Sie wollen bei diesem Projekt auch den Einsatz von Blockchain-Technologie überprüfen. Wie soll das aussehen und welche Fragen ergeben sich in diesem Zusammenhang damit?
Also Blockchain ist ja eine besonders vertrauenswürdige Technologie, weil man im Nachhinein Transaktionen nicht mehr ändern kann. Das kennt man zum Beispiel vielleicht von Kryptowährungen und Ähnlichem. Und unsere Überlegung ist eben, dass man das auch in sozialen Netzwerken verwenden kann, um eben ein besonderes Maß an Vertrauen zu generieren. und dass die Nutzer eben nur besonders vertrauenswürdige Transaktionen vornehmen. Welche Probleme ergeben sich daraus? Naja, Blockchain ist in gewisser Weise in die Kritik geraten, zum einen wegen der großen Rechenleistungen, die dafür erforderlich sind. Das spricht sicherlich dafür, auch aus Umweltgesichtspunkten, dass man den Einsatz wirklich darauf beschränkt, wo man es wirklich braucht und wo man dieses hohe Maß an Vertrauenswürdigkeit auch braucht und nicht einfach pauschal sagt, alles muss in die Blockchain. Und ein weiterer Aspekt ist sicherlich der Datenschutz. Wir haben ja ein sogenanntes Recht auf Vergessenwerden jetzt in der Datenschutzgrundverordnung. Das hatte der Europäische Gerichtshof auch schon vorher entwickelt. Wenn Sie aber andererseits eine Blockchain haben, in der nichts mehr nachträglich geändert werden kann, dann ist natürlich dieses Recht auf Vergessenwerden etwas schwierig umzusetzen, weil man eben nichts vergessen kann letztlich. Da ist etwas, was wir auch aus juristischer Sicht begleiten, ob man das vielleicht mit Verschlüsselungen und Ähnlichem in den Griff kriegen kann.
Das war Professor Meinhard Schröder von der Universität Passau über das Projekt Helios zum Aufbau einer dezentralen sozialen Plattform.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 2: Der Routenplaner.
Für viele Autofahrer ist er unentbehrlich geworden und auch immer mehr Fußgänger, besonders in der Stadt, wollen nicht mehr darauf verzichten. Darum geht es heute im zweiten Teil unserer Serie Algorithmen im Alltag von Piotr Heller um den Routenplaner.
Eines Tages war ich in Amsterdam mit meiner Verlobten einkaufen. Wir setzten uns auf die Terrasse eines Cafés und ich begann nachzudenken. Und da entwickelte ich den Algorithmus für den kürzesten Weg. Es war eine 20-Minuten-Erfindung. Sie wurde 1959 veröffentlicht. Eine recht gute Veröffentlichung. Ein Grund, warum sie so gut ist, ist die Tatsache, dass ich alles ohne Stift und Papier entwickelt habe. Erst später habe ich gelernt, ohne Stift und Papier zu arbeiten, zwingt dich dazu, alle vermeidbaren Komplexitäten auch wirklich zu vermeiden.
Das hat der inzwischen verstorbene niederländische Computerpionier Edsger Dijkstra einmal in einem Interview erzählt. Der Algorithmus, den er vor nunmehr 60 Jahren erfunden hat, war ein Routenplaner. Er berechnet den besten Weg von A nach B in einem Straßennetz. Oder besser gesagt, in einer vereinfachten Form eines Straßennetzes. Der Algorithmus betrachtet nämlich nur einen Graphen. So ein Graph ist sozusagen ein Netz aus Knoten, das sind die Kreuzungen des Straßennetzes, und aus Kanten, das sind die Straßenabschnitte zwischen den Kreuzungen.
Die Kanten sind gewichtet, das heißt, ich habe an den Kanten die Entfernung oder die Zeit, die ich brauche, irgendeine Maßzahl, die ich minimieren möchte. In diesem Sinne ist der Graph dann abstrakter als meine tatsächliche Situation.
Erklärt der Mathematiker Ulrich Trottenberg. Man könnte sagen, die Fahrzeit oder die Strecke zwischen zwei Knoten ist in dem Graphen durch die Länge der Kante zwischen ihnen dargestellt. Dass der Graph nur eine abstrakte Abbildung der tatsächlichen Straßenkarte ist, ist der Schlüssel zu allem. Denn nur so kann der Navigationshelfer schnell den besten Weg von A nach B berechnen, nachdem er mit den Eingangsdaten gefüttert wurde.
Input.
Der Input ist der Graph, der die Situation beschreibt. Und natürlich die Aufgabenstellung, also von wo gehe ich und wo will ich hin.
Das sind der Start und der Endpunkt der Route. Nach ihrer Eingabe beginnt der Algorithmus, verschiedene Optionen durchzuspielen.
Er fängt an mit dem Ausgangsknoten und guckt sich sämtliche Knoten an, die von diesem Ausgangsknoten direkt erreicht werden können. Und unter den Knoten nimmt er denjenigen, der die kürzeste Entfernung hat. Dann geht er von diesem Knoten aus und macht den gleichen Prozess in die weiteren Knoten.
So hangelt sich der Navigationshelfer Stück für Stück durchs Straßennetz. Dabei kann es durchaus passieren, dass er über einen Umweg wieder an einem Knoten ankommt, an dem er vorher schon war. Und dieser Umweg könnte sogar schneller sein als der direkte Weg. Im echten Leben wäre das etwa eine Baustelle, die man umfahren muss.
Wenn er das feststellt, dann ersetzt er diesen direkten Weg durch diesen Umweg.
So rechnet er schrittweise immer weiter, bis er schließlich den Zielknoten erreicht hat und das Ergebnis ausgibt.
Output.
Der Output ist der optimale Weg.
Ulrich Trottenberg setzt sich dafür ein, algorithmisches Denken an Schulen zu fördern. Edsger Dijkstras Algorithmus findet der Mathematiker dafür bestens geeignet, weil er so schlank und elegant ist.
Performance.
dass es tatsächlich gelingt, mit einem vergleichsweise unaufwendigen Algorithmus die optimale Lösung zu finden.
Der Algorithmus ist also nicht nur von der Idee her simpel, sondern auch schnell. Der Rechenaufwand steigt nur quadratisch mit der Anzahl der Knoten, was für komplexe Kalkulationen ein passabler Wert ist. Dennoch wäre der Aufwand bei kompletten Straßennetzen mit ihren Millionen Kreuzungen zu groß. Navigationssysteme helfen sich damit, dass sie sich etwa an der Luftlinie zwischen Start und Ziel orientieren und Autobahnen bevorzugen. So entgeht ihnen zwar manchmal ein günstiger Schleichpfad, aber sie finden schnell eine gute Lösung. Dabei nehmen sie dem Fahrer viel Denkarbeit ab, was aber nicht nur positiv ist.
Systemgrenzen.
Also wenn man es ins Psychologische bringt, ist das sicher so, dass durch die Navigationssysteme die eigene Fantasie und eigene Kreativität, den richtigen Weg zu finden, begrenzter wird.
Tatsächlich haben kleine Studien gezeigt, Fahrer, die sich auf ihr Navi verlassen, bekommen weniger von der Umgebung mit und lernen die Route nicht so gut wie Fahrer, die sich selbst orientieren müssen. Für Ulrich Trottenberg überwiegen dennoch die Vorteile der algorithmischen Navigation. Aber zu sehr sollte man sich eben nicht darauf verlassen. Bei dem Lkw-Fahrer, der 2011 in den Rhein fuhr und starb, war wahrscheinlich das Navigationssystem der Auslöser. Es hatte den Mann im Bereich eines Fähranlegers ins Wasser gelenkt. Dass der Routenplaner den Lkw-Fahrer in die Irre führte, war wohl eine Folge der algorithmischen Abstraktion. Die Fährverbindung war wahrscheinlich als Kante in dem Graphen eingetragen, der das lokale Straßennetz repräsentierte. Das Navigationssystem, das nur den Graphen kennt, konnte sie somit nicht von einer Straße unterscheiden.
Algorithmen im Alltag, das war Teil 2 über den Routenplaner. Und nächste Woche geht es dann um den Bewerter.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67.0.
Es geht die Legende, dass Uhrenbauern vor langer, langer Zeit die Augen ausgestochen wurden, damit sie keine weiteren Uhren mehr bauen konnten. Das Augenausstechen war ein Akt der Eifersucht, damit keiner eine tolle Uhr bekommt, wie ich sie habe. Genauer betrachtet aber spielten nicht Uhren und Gefühle, sondern Zeit und Politik die Hauptrolle dabei. Ein Fürst hatte mit einer gut funktionierenden Uhr die Zeit im Griff und damit seine Untertanen. Kein Untertan konnte sich auf den bewölkten Himmel mehr berufen, der die Sonnenuhr deaktivierte, denn die Turmuhr hatte 10-mal geschlagen, also hatte das Mehl gefälligst in der Stadt zu sein. Seit wir mit Mobiltelefonen und Smartwatches unterwegs sind, die von einem Zeitserver getaktet werden, sind wir alle Herren und Frauen über die Zeit. Aber es ist eine machtlose Macht. Wenn wir im Zug sitzen, der um 28 nach abfahren soll und er steht um 29.05 nach noch immer auf Gleis 3, möchten wir den Lokführer aus dem Cockpit zerren und schütteln, aber das dürfen wir nicht, und ihm die Augen ausstechen, gleich gar nicht. Wer will schon von einem Blinden nach Garmisch geschunkelt werden? Die Kinder gucken uns groß an, wenn wir sagen, dass Uhren mal vor, mal nach gingen. Wie? Uhren konnten laufen? Hatten die Beine? Nein, Kinder, die hatten Zeiger. Ich hege und pflege eine E-Mail von meinem längst verstorbenen Großonkel Franz. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu hegen und zu pflegen, denn sie hat einen bestimmten Zeittakt. Sie erscheint seit Jahren immer ganz oben in meinem Eingangspostfach. Der Inhalt ist unbedeutend, etwas über den Urlaub an der Ostsee. Das Datum ist schon bemerkenswerter, 18. Dezember 2110, also in 90 Jahren. Genauer, Greenwich Mean Time, 0.05 Uhr. Und 8 Sekunden.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Forscher warnen vor einer neuen Angriffstechnik via Excel. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Sicherheitsforscher der Firma Mimecast konnten zeigen, dass eine in die Tabellenkalkulation Excel integrierte Datenschnittstelle namens Power Query genutzt werden kann, um Schadsoftware auf einen Rechner zu laden. Genutzt wird dafür das Dynamic Data Exchange Protokoll, kurz DDE. Power Query dient eigentlich dazu, Daten aus externen Quellen in Tabellen einzubinden. Mit ein paar Tricks ist es aber möglich, darüber auch schädlichen Programmcode einzuschleusen, und zwar ohne, dass Antivirus-Programme das erkennen. Bisher ist noch kein Fall aus der Praxis bekannt, bei dem diese Technik ausgenutzt wurde. Die Sicherheitsforscher vom Mimecast raten dennoch zur Vorsicht.
Intel versteigert seine Mobilfunkpatente.
Im April hatte Intel bekannt gegeben, sich aus der Entwicklung von Funkmodems für Smartphones zurückzuziehen. Jetzt will der US-Chip-Hersteller offenbar ein riesiges Paket von Patenten verkaufen, die mit den Mobilfunkstandards 3G, 4G und 5G zusammenhängen. Insgesamt soll es sich um rund 8500 Patente aus verschiedenen Anwendungsbereichen handeln, berichtet das Fachmagazin IAM. Eine britische Kanzlei sei mit der Versteigerung beauftragt worden.
Die deutsche Spielebranche bangt um Fördermillionen.
50 Millionen Euro hatte die Bundesregierung für 2019 als Fördermittel für die Videospielbranche in Deutschland angekündigt. Die Spielefirmen hofften schon auf ähnliche Fördersummen in kommenden Jahren. Doch die könnten ausbleiben, denn im Entwurf des Bundeshaushalts für das Jahr 2020 sind keine Mittel zur Förderung von Videospielen enthalten. Der Branchenverband Game kritisierte das. Damit eine Games-Förderung, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, auch international konkurrenzfähig sein könne, sei eine langfristige Unterstützung durch die Bundesregierung notwendig.
Google baut zwischen Europa und Afrika ein Seekabel.
Es soll von Lissabon aus bis nach Kapstadt in Südafrika reichen und mehrere Abzweige in andere afrikanische Länder, wie zum Beispiel Nigeria, bekommen. Der Bau des Equiano genannten Projektes soll bis 2021 fertig sein. Es handelt sich um ein Glasfaserkabel, das im Raum-Multiplex-Verfahren betrieben wird, was laut Google die Kapazität erhöht. Es soll 20-mal mehr Daten transportieren können als bisherige Seekabel in der Region.
Broadcom ist ins Visier der EU-Kommission geraten.
Es geht um möglicherweise illegale Wettbewerbspraktiken des US-Chip-Konzerns. Die EU-Kommission teilte mit, eine förmliche Untersuchung eingeleitet zu haben. Broadcom ist der weltweit größte Anbieter von Chipsätzen für TV-Digitaldecoder, Modems und WLAN-Geräte. Die EU-Wettbewerbshüter werfen Broadcom unter anderem vor, einige seiner Hauptkunden mit illegalen Mitteln vertraglich so zu binden, dass sie praktisch ausschließlich Chips von Broadcom erwerben. Damit würden Wettbewerber vom Markt ausgeschlossen.
Der Mobilfunkstandard 5G soll bundesweit in 6 Modellregionen besonders gefördert werden.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dafür Mittel in Höhe von 44 Millionen Euro freigegeben. Die Fördergelder des Bundes sollen dazu dienen, die Potenziale von 5G praxisnah zu entwickeln, zu erproben und zu demonstrieren. Die 6 Modellregionen befinden sich in Hamburg, Aachen, Kaiserslautern, in der Lausitz, rund um Braunschweig und Wolfsburg sowie in der nordbayerischen Region Amberg-Weiden.
Sternzeit, 29. Juni, die doppelte Schlange. Am Himmel gibt es 89 Sternbilder. Im Astronomielexikon wird dennoch immer die Zahl 88 genannt. Denn ein Sternbild besteht aus 2 Teilen. Von der Schlange gibt es den Kopf und den Schwanz. Der Kopfbereich des Tiers ist eine markante Schlangenlinie rechts des Schlangenträgers am Südhimmel. Mit etwas Fantasie lässt sich eine Schlange mit geöffnetem Maul erkennen. Hier leuchtet auch Unuk al-Hay, der hellste Stern dieser Figur. Der arabische Name bedeutet passend Hals der Schlange. Der Schwanz des Tiers ist eine wenig auffallende Linie schwacher Sterne zwischen Schütze und Adler. Dort befindet sich der wunderbare Adlernebel. Das Foto des Hubble-Weltraumteleskops von den langen Staubsäulen dort ist längst eine Ikone der Astronomie. Zwischen dem Kopf und dem Schwanz der Schlange befindet sich Ophiuchus, der die Schlange fest in Händen hält. In der Antike galt er als Äskulap, der Gott der Heilkunst. Äskulap hatte einst beobachtet, wie eine tote Schlange vom Serum einer anderen wieder zum Leben erweckt wurde. Er nutzte dieselbe Technik, um Menschen wieder zu beleben. Der belgische Astronom Eugène Delporte, der vor 90 Jahren genaue Sternbildgrenzen festlegen musste, stand vor einem Problem. Einerseits wollte er die antiken Figuren möglichst bewahren, andererseits durfte kein Himmelsgebiet zu 2 Sternbildern gehören. So musste er Schlange oder Ophiuchus teilen. Er entschied sich für das Tier. Daher leuchten heute Kopf und Schwanz der Schlange am Himmel. Der Körper ist hinter Äskulap verborgen.
Gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Braucht Literatur Wettbewerbe? Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.